ARD.
Nach den tragischen Geschehnissen der Olympischen Sommerspiele 1972 in München, die ihr ja aus der vorletzten Folge kennt, muss Deutschland handeln. Denn es ist eine Zeit, in der immer mehr Flugzeuge entführt werden. Lufthansa-Maschinen. Also wird eine Spezialeinheit ins Leben gerufen. Die GSG 9. Ohne zu wissen, dass ihr erster gefährlicher Einsatz eine weitere dramatische Flugzeugentführung sein wird. Freundinnen und Freunde des Wissens. Es ist so spannend. Manchmal denke ich, ich weiß, wie ihr als nächstes abstimmen werdet und dann tut ihr es doch ganz anders als gedacht. Aber ich liebe das. Jede Woche ist für uns selbst so ein kleines Abenteuer, weil dieses Mal machen wir etwas, was wir wahrscheinlich zum allerersten Mal in diesem Podcast so tun. Und zwar eine fast direkte Weiterführung eines Themas in das nächste. Wir klären nämlich heute, warum die GSG 9 gegründet wird, wie das spezielle Training von ihr aussieht und wie dieses sie auf einen Fall vorbereiten soll, auf den man sich eigentlich nicht vorbereiten kann. Viel Spaß beim Hören. Das hier ist Wissen mit Johnny. Kapitel 1. Die Geburt der GSG 9. Wir erinnern uns also an die vorletzte Folge. München, September 1972. Die Olympischen Spiele sind mittlerweile vorbei, doch das Entsetzen bleibt zurück. Immer wieder sieht man die Bilder des missglückten Befreiungsversuchs am Flughafen Fürstenfeldbruck. Immer wieder sieht man das Chaos. Ein Polizist und 5 der Terroristen wurden getötet. Keiner der 11 israelischen Sportler oder Trainer überlebt die Geiselnahme. Schnell wird klar, Deutschland braucht für genau solche Fälle eine auf Ausnahmesituationen trainierte Spezialeinheit. Und damit ist man damals übrigens kein Einzelfall. Die wenigsten europäischen Länder besitzen geschulte Antiterrorkräfte. Doch das ändert sich nun. Und dazu müssen wir uns einen Mann genauer angucken. Und zwar Hans-Dietrich Genscher. Damals deutscher Bundesinnenminister, politisch damit direkt verantwortlich für Polizei und Sicherheit. Und auch bei den Spielen 72 ist er bei der Geiselnahme schon ziemlich nah dran. Er verhandelt sogar persönlich im Olympischen Dorf mit den Terroristen, bietet sogar sich selbst im Tausch gegen die israelischen Geiseln an. Doch die Mitglieder des Schwarzen Septembers lehnen damals ab, um den Druck auf Israel hochhalten zu können. Den Rest kennen wir. Und nicht nur mit dem Angebot, sich selbst gegen die Geiseln auszutauschen, macht Genscher damals aufmerksam auf sich, sondern auch nach den Olympischen Spielen, weil er bietet Bundeskanzler Willy Brandt seinen eigenen Rücktritt an. Er fühlt sich verantwortlich, er fühlt sich schuldig, doch Brandt hält an ihm fest, weiß, dass es ein guter Mensch ist und deswegen schwört sich Genscher, dass so etwas nie wieder passieren darf. Per Sonderdekret ordnet er also offiziell an, dass beim Bundesgrenzschutz eine neue Einheit entstehen soll. Kurz generell zum Grenzschutz, das ist eine nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufene Einheit und wie der Name schon sagt, soll sie die Grenzen der Deutschen Bundesrepublik schützen. Heute gibt es den Grenzschutz, so wie er damals existiert hat, nicht mehr, weil er wurde 2005 umstrukturiert und dann auch umbenannt, heißt jetzt Bundespolizei. Zurück also ins Jahr 1972. Im Herbst, wenige Wochen nach dem München-Drama, beginnt also ihr Aufbau. Die Grenzschutzgruppe 9, abgekürzt GSG 9. Wie letzte Folge erklärt, hat die letzte Zahl keine besondere oder tiefgründigere Bedeutung. Es gab einfach vorher schon 8 Grenzschutzgruppen und das ist eben die 9. Von der Organisationsstruktur her erinnert sie ein bisschen an das amerikanische SWAT-Team vom FBI, also auch eine Spezialeinheit, die an die Polizei angedockt ist und nicht beim Militär. Anfangs sind es nur einige Dutzend Männer, die rekrutiert werden. Die meisten haben Auslandserfahrung in schwierigen Gebieten, eine mehrjährige Polizeiausbildung hinter sich und sind vertraut mit Extremsituationen. Das Training der GSG 9 ist ziemlich hart und bis heute ist das Auswahlverfahren eines der schwierigsten in Deutschland. In der Nähe von Bonn wird der Umgang mit schweren Spezialwaffen geübt. Es gibt intensive Kampfsporteinheiten, Tauchtraining. Auch das Legen und Entschärfen von Sprengstoff sind Teil des Programms. Fallschirmabsprünge, einfach jede erdenkliche Antiterrorsituation wird simuliert. Auch Die Nachstellung der Geiselnahme von München bei den Olympischen Spielen steht häufiger auf dem Programm. Damit sollen körperliche und psychische Belastungen einfach in einer 1:1-Simulation dargestellt werden. Und im Frühjahr 1973, also ein paar Monate später, ist es dann soweit. Die erste Einheit der GSG 9 gilt als einsatzbereit. Wie viele Männer es damals genau sind, wird lange geheim gehalten. Generell weiß die Öffentlichkeit so gut wie nichts über die GSG 9, auch bis heute aus Sicherheitsgründen logischerweise. Niemand soll wissen, wo sie ist, wie viele es sind und wie sie operiert. Doch die GSG 9 ist bereit und die ersten Einsätze lassen nicht lange auf sich warten. Kapitel 2 – Die Weltmeisterschaft. Anfangs sind es vor allem Staatsbesuche. Regierungschefinnen und Chefs anderer Länder sind zu Gast in Deutschland. Es sind teils angespannte Lagen, eben durch die Geschehnisse in München. Die GSG 9 sichert das Ganze ab. Ganz neu technisch ausgerüstet. Es gibt endlich modernste Funkgeräte, um sich untereinander zu updaten, was passiert.
Alpha 1, Konvoi rollt.
Dazu Ferngläser, neue Präzisionsgewehre, um die Kolonne von Staatsgästen zu beobachten. Die GSG 9 ist jung, aber kompromisslos professionell. Bei den ersten Einsätzen bleibt alles ruhig. Dann folgt der 13. Juni 1974. Es ist ein Datum, das im Vorhinein schon für viel Aufregung gesorgt hat. Bei dem ein oder anderen Minister sicher auch schlaflose Nächte. Denn nur 2 Jahre nach den Olympischen Spielen in München steht das nächste Großereignis im Sport in Deutschland vor der Tür. Die Fußball-Weltmeisterschaft 74. Und sie steht unter keinem guten Stern. Es gibt zahlreiche Bedenken, vor allem nach allem, was passiert ist. Die politische Spannung ist zwischen der Bundesrepublik und der DDR in den letzten Jahren immer größer geworden. Es gibt eine auch intensive Gefahr durch die RAF. Die GSG 9 ist daher während des Turniers auf höchster Alarmbereitschaft. Sie übernimmt vor allem verdeckte Aufgaben, also das geheime Absichern von Mannschaftshotels, Stadien und Flughäfen. Besonders geschützt werden natürlich auch die Quartiere der Nationalmannschaften. Und erneut bekommt die Bevölkerung davon nicht viel mit. Die Beamten sind meist in Zivil gekleidet, also ganz normale Klamotten, keine Uniformen. So scheint es zumindest. Unter der Kleidung sind sie allerdings sehr, sehr krass ausgerüstet. Ballistische Schutzwesten, versteckte Pistolen. In der Nähe stehen fast immer Spezialfahrzeuge für den Ernstfall. Voll ausgerüstet mit Zugriffsteams, schwere Ausrüstung wie Helmen, Schutzschilden und auch an Bord die neue MP5. Eine damals hochmoderne und die bis heute am weitesten verbreitete Maschinenpistole, daher auch der Name MP. Sie schießt mit relativ kleiner Munition, 9 mm, das ist sehr viel weniger als die meisten sonst benutzten Sturmgewehre, aber dadurch sind auch präzisere Schüsse möglich. Das ist potenziell sehr wichtig bei Szenarien wie Geiselnahmen. Die also so extrem gut ausgerüstete GSG 9 arbeitet während der WM sehr eng mit der regulären Polizei und auch mit den stadioneigenen Sicherheitskräften zusammen. Und das Konzept ist ein Erfolg. Das Turnier verläuft für Deutschland perfekt ab. Keine Bombendrohung, keine Entführung, keine größeren Ausschreitungen und dann passiert auch noch das hier im Finale.
Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt! Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister.
Yes, die Bundesrepublik Deutschland gewinnt das Turnier im eigenen Land im Endspiel gegen die Niederlande. Ist also zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Doch als diese erste große Belastungsprobe, diese WM im eigenen Land, endet, herrscht bei der GSG 9 keine Feierabendstimmung. Kapitel 3 – Der Lufthansa-Deal. Anfang der 70er verändert sich die Welt der Luftfahrt rasant. Immer mehr Menschen steigen in ein Flugzeug. Die Reisen über Kontinente werden immer alltäglicher. Und mit immer mehr Menschen am Himmel steigt leider auch die Gefahr. Die ersten Jumbo-Jets, die Boeing 747 zum Beispiel, über 300 Tonnen Stahl und über 500 Passagiere, ergeben leider ein massives Druckmittel. Dazu gibt es viel, viel geringere Sicherheitsvorkehrungen im Flugverkehr, als wir sie heute kennen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, rund um die Folge zum 11. September. Fliegen ist damals eher wie Busfahren. Es gibt viel, viel weniger Kontrollen und so kommt es leider immer häufiger zu Entführungen. 1970 kapern Extremisten gleich 4 Maschinen an einem Tag. Und die Botschaften sind klar. Aufmerksamkeit und Angst um jeden Preis. Und das sind keine Einzelfälle. Die westlichen Regierungen stecken in der Zwickmühle. Sollen sie hart bleiben oder den Forderungen der Extremisten nachgehen und sich dann dauerhaft erpressbar machen? Es ist häufig ein sehr schwieriges diplomatisches Verhandeln mit den Terroristen. Im Februar 72, also vor den Olympischen Spielen in München, wird erneut eine Lufthansa-Maschine entführt. Von Indien ist sie über Athen nach Frankfurt unterwegs. Kurz nach dem Start stürmen 5 bewaffnete Männer mit Pistolen das Cockpit und bringen Sprengstoffladungen in der Passagierkabine an. Ihre Forderung ist deutlich. Wenn Deutschland will, dass die Menschen an Bord überleben, müssen sie 5 Millionen Dollar bezahlen. Und die Regierung gibt nach. Und genau das wird zum Problem. Unterschiedliche terroristische Zellen erkennen, okay, solche Entführungen funktionieren. Eine davon kennen wir bereits. 29. Oktober 72. Die palästinensischen Entführer haben auch einen Lufthansa-Flug unter Kontrolle gebracht, weil sie die Freilassung der überlebenden Olympia-Attentäter fordern und damit auch Erfolg haben. Deshalb schmiedet die Bundesregierung nun einen Plan. Die neue GSG 9 soll ganz besondere Spezialtrainings erhalten für Flugzeugentführung. Es entsteht eine intensive Kooperation zwischen der Bundesrepublik und der Lufthansa. Immer wieder spricht man über den Ernstfall, versucht ihn zu simulieren in ausrangierten Maschinen, teilweise sogar auch in echten Flugzeugen außerhalb der Betriebszeiten. Enge Kabinen, viele Zivilisten und hochbewaffnete Täter, lautet meist das Szenario. Die GSG 9 soll lernen, wo Zugänge, Übertragflächen, Notausgänge und Fluchtmöglichkeiten bestehen. Und die Einheit bekommt eine neue Waffe. Das, was ihr gerade gehört habt, war eine nicht tödliche Schockgranate. Im Volksmund nennt man sie auch Flashbang oder Blendgranate. Es ist ein damals neues Kampfmittel. Wenn sie gezündet wird, verbrennt eine Mischung aus Magnesium und Sauerstoff in ihr extrem schnell. Und an einem gewissen Punkt, boom, explodiert alles als intensiver Lichtblitz mit hoher Leuchtdichte. Dazu eine ohrenbetäubende Schallexplosion. Potenzielle Gegner werden sofort kampfunfähig gebracht, um den Zugriff zu sichern. Die GSG 9 bereitet sich also intensiv vor, denn es ist nur eine Frage der Zeit, wann die nächste Maschine am Himmel entführt wird. Und im Herbst 1977 ist es dann soweit. Kapitel 4 – Landshut. 13. Oktober 1977. Um 13.55 Uhr Ortszeit auf Mallorca startet Lufthansa-Flug LH-181 nach Frankfurt. Es ist eine Boeing 737 CityJet und sie hat den Namen Landshut. Viele Maschinen werden damals nach Orten benannt. An Bord 86 Passagiere, 5 Crewmitglieder und auch hier wieder 4 palästinensische Terroristen mit versteckten Waffen. Gegen 14.30 Uhr, eine gute halbe Stunde nach Start, schlagen die Terroristen zu. Sie springen auf. Einer der Entführer bedroht eine Stewardess. Unter Druck verschafft sie ihm Zugang zum Cockpit. Die Terroristen richten ihre Waffen auf den Kapitän Jürgen Schumann. Er soll sofort die Route ändern und Richtung Süden abdrehen. Schumann bleibt ruhig und gibt einen Funkspruch ab. Es ist ein geheimer Code an die Fluglotsen, dass sie entführt wurden. Auch die Flugsicherung in Südfrankreich meldet die Routenabweichung. Sofort herrscht Aufruhr und Besorgnis, denn die Entführer befehlen, in Rom zwischenzulanden. Sie wollen Kerosin auftanken und eine Funkverbindung zu den deutschen Behörden. Italien stimmt der Zwischenlandung zu. Man will jetzt keine Eskalation der Ereignisse. Derzeit an Bord werden die Passagiere gezwungen, über Stunden ihre Arme beide nach oben auszustrecken. Um 15.41 Uhr landet die Landshut-Maschine dann am Flughafen Rom-Fiumicino. Das Flugzeug rollt ans Ende der Startbahn, ganz bewusst ziemlich weit weg vom Terminal. Ein Originalfoto von dem Moment findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Als die Funkverbindung nach Deutschland dann steht, nennen die Entführer ihre Forderung. 15 Millionen US-Dollar, das Flugzeug soll aufgetankt werden und 11 RAF-Mitglieder und 2 Palästinenser sollen aus deutschen und türkischen Gefängnissen freigelassen werden. Die deutschen Behörden wissen nicht genau, wie sie sofort mit der Situation umgehen sollen. Sie bitten die italienischen zu versuchen, Zeit zu gewinnen. Doch die Terroristen drohen, jede Stunde eine Geisel zu erschießen. Also rollen Tankwagen an. Sie füllen die Maschine wieder auf. Währenddessen sitzt in Deutschland Helmut Schmidt, den kennen wir schon aus der Folge der Hamburger Sturmflut, ihr erinnert euch vielleicht. Mittlerweile ist er Kanzler und er ruft jetzt einen Krisenstab ein. Es wird nämlich schnell klar, Dieses Mal will das Land nicht einknicken. Sie wollen die Forderungen nicht einfach erfüllen, um sich immer mehr noch erpressbar zu machen. Währenddessen startet die Landshutmaschine um 17.42 Uhr wieder aus Rom. Und ab jetzt beginnt eine extrem wilde Flugroute. Erst eine erneute Zwischenlandung auf Zypern, um erneut Kerosin aufzutanken. Dann geht's weiter nach Bahrain, ein Land im Mittleren Osten. Erneut tanken. Weiter nach Dubai. Dort fordern die Entführer, dass das Flugzeug gewartet werden soll. Es ist schon ziemlich lange in der Luft. Außerdem wollen sie Essen, Wasser und Medikamente. Eine Freilassung von Kindern und Frauen, wie es einige Länder fordern, lehnen die Entführer ab. Währenddessen erhält Ulrich Wegener, GSG-9-Kommandeur, einen Anruf vom Krisenstab der Bundesregierung. Er soll sofort ins Kanzleramt kommen. Operation Feuerzauber startet. Nach insgesamt 54 Stunden in Dubai hebt die Landshutmaschine erneut ab in Richtung Oman. Da wird jetzt eine weitere Landung verweigert. Auch Saudi-Arabien schließt den Flughafen Riad. Das Flugzeug kreist mittlerweile schon ein bisschen länger durch den Nahen Osten und muss jetzt zwingend landen. Doch auch der nächstgrößere Flughafen, den Sie jetzt aus dem Fenster sehen können, einer in Südjemen, verweigert einen Stopp hier. Militärfahrzeuge blockieren die Landebahn. Kapitän Schumann weiß aber, wenn sie jetzt nicht runterkommen, wird die Landshutmaschine abstürzen. Er startet also den Sinkflug und landet sehr hart neben der Landebahn auf einem Sandstreifen. Kapitel 5: Die Eskalation. Der Aufprall war enorm. Wie durch ein Wunder ist keiner verletzt worden. Kapitän Schumann schaut sich um. Er erklärt den Terroristen, dass er sofort raus muss, um zu schauen, ob das Flugzeug Schaden genommen hat, ob man weiterfliegen kann. Nach etwas Zögern lassen sie ihn die Maschine verlassen. Doch statt sich das Fahrwerk anzuschauen, rennt er sofort zu den jemenitischen Soldaten, die das Flugzeug mittlerweile umzingelt haben. Er spricht mit einem örtlichen Kommandeur. Er warnt vor dem psychischen Zustand und der Ernsthaftigkeit der Entführer. Er bittet eindringlich, alles zu tun, um das Leben der Insassen zu schützen. Er bittet sie darum, einen Einsatz zu starten. Doch der Kommandeur lehnt ab. Auch der Jemen will sich in diesen Konflikt nicht involvieren. Und Schumann weiß, was das bedeutet. Die Entführer werden ihn längst durch die Cockpitfenster mit dem Kommandeur reden sehen haben. Bevor er zurückkehrt, sagt er einen Satz. Zitat: Ich gehe jetzt zurück. Ich bin sicher, sie werden mich umbringen. Schumann betritt daraufhin wieder die Kabine und von außen hört man einen Schuss. Dann fällt im Flugzeug ein Körper zu Boden. Es ist der von Jürgen Schumann. Erschossen vor den Augen aller Passagiere. Als die Bundesregierung das erfährt, weiß sie, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie müssen gewaltsam zugreifen. Die GSG 9 bekommt den Marschbefehl. Als sich die erneut im Jemen vollgetankte Landshutmaschine schon wieder in die Luft bewegt, folgt auch das Spezialflugzeug der GSG 9. Am Steuer der Lufthansa-Maschine sitzt jetzt mittlerweile nur noch Co-Pilot Jürgen Vitor. Das Ziel: Ostafrika, Somalia, um genau zu sein. Mittlerweile ist die Landshutmaschine schon seit mehr als 80 Stunden in Geiselhaft. Am nächsten Tag landen sie in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Nach der Landung werfen die Entführer Schumanns Leiche aus dem Flugzeug. Es ist ein perfider Akt der Machtdemonstration. Sie wollen zeigen: Letzte Warnung. Nehmt unsere Forderungen an, sonst eskaliert es komplett. Die somalische Botschaft informiert daraufhin die Deutsche, dass die Ereignisse sich extrem zuspitzen. An Bord werden die Passagiere mit dem Alkohol aus dem Duty-Free übergossen und Sprengstoff wird überall in der Maschine platziert. Sie wollen den Druck erhöhen. Doch die Verhandlungen mit den Entführern gelingen den deutschen Behörden. Das Ultimatum wird erneut um einen Tag verlängert. Und das ist genau genug Zeit für das Eintreffen der Maschine der GSG 9. In sicherer Entfernung, ohne Licht, landen sie in Mogadischu. Es ist mittlerweile Nacht. 30 GSG-9-Männer sind bereit für den Zugriff. Es gibt einen detaillierten Einsatzplan, der zusammen mit den somalischen Truppen erarbeitet wurde. Sie nennen es Operation Feuerzauber. Im Schutz der Dunkelheit schleichen sie im toten Winkel an das Flugzeug heran. Es trennen sie ab jetzt nur noch 30 Meter vom Rumpf. Dann eine Explosion, doch nicht am Flugzeug selbst, sondern etwa 300 Meter entfernt. Die Terroristen stürmen sofort ins Cockpit der Landshutmaschine, um bessere Sicht zu haben, was da passiert ist. Am Himmel steigt ein Feuerball empor. Was sie nicht wissen, diese Explosion war nur Ablenkung. Dann weitere Male. Boom! Dieses Mal sehr viel näher. Im Flugzeug herrscht Rauch. 6 Eingänge der Maschine wurden aufgesprengt. Dann fliegen Schüsse. Nach einigen Sekunden kehrt Ruhe ein. Wie damals in München. Das Flugzeug ist noch immer voller Rauch. Es ist nicht genau klar, was passiert ist. Doch als sich der Qualm lichtet, bietet sich folgendes Bild. 3 der 4 Entführer sind tot. Der 4. schwer verletzt. Er wird festgenommen. Alle Passagiere sind unverwundet. Eine Stewardess und ein GSG-9-Beamter haben leichte Verletzungen, aber nichts Lebensgefährliches. Um 0.12 Uhr, 7 Minuten nach Beginn des Einsatzes, meldet der mitgereiste deutsche Staatsminister telefonisch direkt an Bundeskanzler Helmut Schmidt:
Die Arbeit ist erledigt.
Zusammenfassung. 1972 entsteht die Grenzschutzgruppe 9, eine Eliteeinheit speziell ausgebildet für terroristische Szenarien wie Entführung und Geiselnahme. Ein hartes Training folgt und nach wenigen Monaten gilt die erste Truppe als einsatzbereit. Als erstes Großereignis sichert die GSG 9 die Fußball-WM 1974 in Deutschland und alles verläuft ruhig. Doch schon kurz danach wird klar, wofür die Einheit wirklich gebraucht wird. Das Jahr 1977. Die Lufthansa-Maschine Landshut wird von 4 palästinensischen Terroristen gekapert. Tagelang fliegt die Maschine durch den Nahen Osten, landet für 54 Stunden in Dubai. Die GSG-9-Beamten folgen der entführten Maschine mehrere Tage unbemerkt. Als der Kapitän Jürgen Schumann im Jemen notlanden muss, weil sie keinen Treibstoff mehr haben, versucht er unter dem Vorwand, die Maschine zu inspizieren, Hilfe zu bekommen. Er erhält sie aber leider nicht. Als er zurück zur Maschine geht, wird er im Flugzeug erschossen. Dieses hebt dann mit dem Co-Piloten am Steuer wieder ab, weiter Richtung Ostafrika. Die GSG 9 landet gemeinsam mit der Maschine in Mogadischu und in der Dunkelheit der Nacht erfolgt der Zugriff. Ein kurzer, heftiger Feuerkampf. 3 der 4 Terroristen sterben, einer wird verhaftet. Alle Geiseln und die restliche Crew überleben. Der Zugriff gilt als perfekt. Mogadischu macht die GSG 9 über Nacht weltbekannt. Und auch deshalb genießt sie heute den Ruf einer der besten und erfahrensten Spezialeinheiten der Erde. Boah, Wissensfreundinnen und Freunde, das war wieder ziemlich intensiv, oder? Habt ihr auch so mitgefiebert wie ich? Ich habe wirklich, obwohl ich teilweise wusste, was passieren wird, weil wir es ja recherchiert haben, gehofft, dass es gut ausgeht. Übrigens auch echt krass, die Landshut-Maschine ist nach der Entführung noch für etwa 8 Jahre ganz normal als Passagierflugzeug für Deutschland eingesetzt worden. Aktuell wird sie aufwendig restauriert und soll in einem Museum in Friedrichshafen ausgestellt werden. Auch irgendwie spannend. Und noch eine sehr, sehr spannende Sache. Dieser erfolgreiche Einsatz der GSG 9 hatte auch ziemlich krasse Folgen für die RAF-Terroristen, also die, die befreit werden sollten, was die Forderung war, der Flugzeugentführer. Dazu können wir auch mal dann eine gesonderte Folge machen. Generell sollten wir mal über die RAF eine eigene Episode hier darstellen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Sachen, die dann auf einmal wie so ein Puzzle zusammengreifen würden. Solltet ihr generell Fragen zu dieser Folge haben, dann, wobei, das muss ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht mehr erklären. Es ist Folge 60, ihr wisst Bescheid, haut's raus. Wir beantworten es genauso, wie wir es jetzt tun, zur letzten Folge, als wir uns um den Louvre-Raub gekümmert haben. Frage 1 kommt von Veronika. Johnny, wie ist die Quadriga eigentlich wieder zurück aufs Brandenburger Tor gekommen? Und das ist eine sehr spannende Frage und tatsächlich war das gar nicht so einfach. Nach Napoleons Niederlage geht sie zwar zurück nach Berlin, aber es ist halt das Jahr 1814. Es gibt keine elektrischen Aufzüge. Relativ wahrscheinlich ist, dass ein spezielles Holzgerüst gebaut wurde und dann hat man sie eben mit Flaschenzügen Stück für Stück wieder an ihren Platz heben können. Übrigens an der Stelle noch spannend, sie wurde aufbereitet, weil sie natürlich durch den ganzen Transport ein bisschen was abbekommen hatte und anstatt eines einfachen Lorbeerkranzes, den die Göttin da in dem Streitwagen aufhat, hat sie jetzt sogar ein eisernes Kreuz mit einem preußischen Adler. Quasi so ein bisschen als Beweis dafür, dass sie eine ganz schöne Tortur in dieser Zeit hinter sich hat, die Quadriga. Frage Nummer 2 kommt von Jonas. Warum war die Polizei beim Louvre eigentlich so spät da? Da gibt es doch bestimmt überall Polizisten in der Nähe. Und ja, das ist definitiv so, aber da gibt es so ein, zwei Sachen, die da zum Problem wurden. Und zwar, erstens waren die Täter einfach extrem schnell. Sie brauchten nur ungefähr 10 Minuten von Einbruch bis Flucht. Und dazu kommt, dass das Alarmsystem im Louvre, und das wird sich gleich hier noch ein bisschen weiter wiederholen, bisschen veraltet gewesen sein muss, denn die Meldung, die lief erstmal über interne Sicherheitswege, bevor dann die Polizei alarmiert wurde. Also das hat alles unfassbar wertvolle Zeit gekostet, die es dann den Tätern ermöglicht hat zu fliehen. Die dritte Frage heute kommt von Alia und Moritz. Sie wollen beide wissen, was für eine Strafe den Tätern nun droht. Und dazu ist wichtig, wie die Pariser Staatsanwaltschaft das Ganze wertet, nämlich als Einbruch, Diebstahl mit vermutetem Bezug einer organisierten Kriminalität. Und das macht das Ganze zu einem besonders schweren Fall. Den Tätern droht damit eine Haftstrafe von jeweils bis zu 15 Jahren. Es ist aber auch möglich, dass ihnen, verkürzte Gefängniszeiten angeboten werden, wenn sie im Gegenzug Informationen über den Verbleib des Schmucks teilen. Generell ist die Staatsanwaltschaft aber zuversichtlich, dass alle Täter gefasst werden können. Frage 4. Ihr seid mittlerweile Profis, ihr wisst warum. Es ist Folge 60, also machen wir heute 5 Fragen. Frage 4 kommt von Grumpy Cat. Johnny, wie alt ist eigentlich das älteste Museum der Welt und was wird dort ausgestellt? Ja, und die Frage, die geht heute mal an meine lieben Österreicherinnen und Österreicher unter euch. Wisst ihr's? Okay, ihr könnt nicht antworten, weil ihr hört ja hier quasi einfach nur gerade zu, aber ich sag's euch. Erzherzog Ferdinand II., der eröffnet damals ein Museum im Jahr 1572. Und darin gibt es ziemlich krasse Sachen, zum Beispiel die berühmte Habsburger Porträtgalerie und auch eine Sammlung gotischer Skulpturen. Und das bedeutet, 1572, ganz schön lange her, fast 500 Jahre, zu finden, ist also das älteste Museum der Welt in Österreich, in Innsbruck. Die fünfte und damit letzte Frage für heute kommt von Aurelia. Johnny, wer hat auf der Flucht der Diebe eigentlich die Krone gefunden? War das die Polizei oder in Anführungszeichen normale Leute? Und ich wünschte, ich könnte es dir beantworten, weil ich persönlich fände es auch spannend, aber das ist gar nicht so einfach. Es gibt nämlich unterschiedliche Aussagen, mehrere Quellen. Die einen sagen, es war ein Sicherheitsmitarbeiter des Museums, andere sagen, es war eine Privatperson, eine Frau. Und für uns Normalos wird es ziemlich schwer herauszufinden, was da wirklich passiert ist, denn in der offiziellen Stellungnahme der Pariser Polizei steht lediglich, dass die Krone gefunden wurde, aber nicht von wem. Aktuell gibt es übrigens noch keine weiteren News über den Verbleib der Räuber oder des Schmucks, aber eine ziemlich skurrile Meldung hat es die Tage rund um den Louvre-Raub gegeben. Und zwar geht es um das Computersicherheitssystem des Museums. Und ich habe es ja eben schon angedeutet. Es könnte sein, dass es unter Umständen noch eine weitere große Lücke gegeben haben könnte. Und wisst ihr, was sie herausgefunden haben? Das Passwort im Louvre für die Videoüberwachungssysteme. Also wenn man das Passwort hat, dann kann man auf die Kameras zugreifen. Das soll folgendermaßen gelautet haben. L-O-U-V-R-E. Ja, Louvre. Die haben im Louvre höchstwahrscheinlich das Videoüberwachungssystem mit dem Passwort Louvre geschützt. Das ist ungefähr so sicher, wie wenn ihr euer Instagram-Konto mit dem Passwort Passwort schützt. Also wirklich verrückt, dass solche großen Institutionen wie der Louvre teils so wenig Cybersicherheit vorweisen. Sobald es dazu noch weitere News gibt, erfahrt ihr sie natürlich hier. Damit wünschen wir euch eine großartige neue Woche. Und an der Stelle will ich einmal ganz kurz sagen, es ist so schön zu sehen, wie unglaublich groß unsere Community geworden ist. Ihr seid so viele, das macht uns wirklich unglaublich happy. Mittlerweile, Achtung, sind wir im Schnitt pro Folge mehr als 450.000 Freundinnen und Freunde des Wissens. Das ist wirklich Wahnsinn. Also, ganz viel Liebe an euch alle, also wirklich an alle. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder um 23.59 Uhr und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Okay, das ist die schlechteste Fanfare jemals, aber ich wollte euch nur ganz kurz sagen, hier bin ich nochmal mit einer Ankündigung, auf die ich mich unglaublich freue. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, wo ihr immer wieder uns geschrieben habt, sowas wie, Johnny, es wäre so cool, wenn es ein Buch oder sowas von euch gäbe. Irgendwas, was man in der Hand halten kann. Irgendein Begleitprodukt zum Podcast. Und ich darf jetzt sagen, hier sind wir. Wir haben eins. Und zwar, passt auf, haltet euch irgendwo fest. Ich finde die Idee genial. Es ist ein Adventskalender. Aber nicht irgendein Adventskalender, sondern zum Podcast. Ihr habt anstatt 24 Mal Schokolade oder irgendeinem anderen Quatsch, der Karies macht, 24 Mal Futter fürs Gehirn. Es ist ein Buch, ihr könnt immer wieder so eine Seite aufreißen und dann geht es auf ein Abenteuer. Und zwar das Abenteuer von Bonnie und Clyde, wahrscheinlich das bekannteste, berühmteste Gangsterpaar in der Geschichte der Menschheit. Unglaublich cool, alles in den goldenen 20ern, da passiert so viel. Auf der einen Seite erklären wir euch immer bei jedem Türchen, was in der Zeit passiert ist, und auf der anderen wartet ein Rätsel auf euch. Und dieses Rätsel führt euch immer zu einem Teil des Lösungsworts. Ganz am Ende, am 24. Dezember, habt ihr dann ein riesiges Lösungswort, das ihr auf einer Internetseite eingeben könnt. Und die schnellsten von euch gewinnen ziemlich coole Preise. Also, Adventskalender, Futter fürs Gehirn, keine Schokolade, man wird schlauer und kann am Ende sogar etwas gewinnen. Ich finde es total cool, bin total gespannt. Und noch eine sehr coole Sache, es wird auch einen Discord-Channel geben, in dem ich mit euch gemeinsam rätsel. Also, ich meine, ich kenne die Lösung, aber vielleicht helfe ich euch da ein bisschen. Den Link zum Adventskalender und auch zum Discord-Channel, den findet ihr in den Shownotes. Wichtig, in den Discord-Channel können nur die rein, die auch einen Adventskalender bestellt haben. Ist ja logisch, weil die anderen, die haben ja gar keine Rätsel. Also bitte nur beitreten, wenn ihr einen Kalender habt. Wir können das im Nachhinein auch überprüfen. Also wir freuen uns unglaublich doll auf das Rätseln mit euch im Dezember.